Gibt es wirklich eine Hölle? So heißt heute Abend unser Thema. Als der Herr Jesus über die Erde ging und in den Dörfern und Städten predigte, hat Jesus viele, viele Gleichnisse erzählt. Wir haben in allen vier Evangelien solche Gleichnisse aufgezeichnet. In Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ich will mal einige Gleichnisse erwähnen. Da ist zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann oder vom Unkraut unter dem Weizen, vom Fischnetz, vom Schatz im Acker, von der kostbaren Perle. Bei einer anderen Gelegenheit erzählt Jesus ein Gleichnis vom Feigenbaum oder vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom großen Abendmahl. Ich denke, dass die meisten von uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn kennen oder das Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, vom unehrlichen Verwalter, vom Knechtslohn. Dann gibt es ein Gleichnis von der bittenden Witwe und vom Pharisäer und Zöllner, von den anvertrauten Funden, vom bösen Weingärtner und das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Diese Geschichte haben wir vorhin bereits gehört. Gleichnisse sind meist natürliche Geschichten, ganz natürliche Geschichten aus dem Alltag, mit denen Jesus eine große geistliche Wahrheit erklären will. Und manche Gleichnisse geben uns auch einen Blick in die Ewigkeit. Und so ist es mit dieser Geschichte, die wir heute Abend bereits gehört haben. Ich glaube, ich muss, obwohl mir das jetzt fast ein bisschen peinlich ist, aber ich glaube, ich muss jetzt diese Geschichte noch einmal lesen, weil sie sonst nicht auf dem Tonband ist. Und solche, die die Predigt später vom Tonband hören, diese Geschichte dann überhaupt nicht haben. Aber ich denke, wir können sie gut noch einmal hören und wir wollen jetzt noch besser hinhören als vorhin. Jesus sagte, es war ein Reicher, der kleidete sich in Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage, also nicht nur im Urlaub, nicht nur am Wochenende, sondern alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag voll von Geschwüren vor seiner Tür. Und ihn verlangte seinen Hunger mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als aber der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er in seiner Qual die Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte, denke daran, mein Sohn, dass du dein Teil an Gutem schon in deinem Leben empfangen hast. In gleichem Maß hat Lazarus nur Böses empfangen. Jetzt wird er hier getröstet, du wirst gepeinigt. Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft, damit niemand von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sagte er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, so würden sie Buße tun. Er sagte zu ihm, hören sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Gibt es wirklich eine Hölle? Es gibt Menschen, die behaupten sogar, dass es gar keinen Gott gibt. Und wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es kein Gericht, dann gibt es keine Ewigkeit. Solche Leute sagen, mit dem Tode ist alles aus. Tod ist tot. 1,20 Meter tief und dann ist alles zu Ende. Das Eigenartige ist nur, je näher es dem Tod geht, umso unruhiger werden sie. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Sie müssten doch ganz sorglos, ganz ruhig in die Ewigkeit gehen. Aber je näher es dem Tod geht, umso unruhiger werden sie. Ich habe einmal von einem alten Feldherrn gehört, der schwer verwundet an der Front lag und im Sterben lag, der einen ganz furchtbaren Todeskampf kämpfte und dann von einem jungen Soldaten gefragt wurde, fürchten Sie den Tod? Und da sagte dieser sterbende Feldherr, den Tod nicht, aber was nach dem Tod kommt. Ich habe hier eine Schrift, die kann ich jetzt leider der Zeit wegen nicht lesen, aber ich will etwas daraus sagen. Da werden uns die letzten Tage des großen Gotteslästerers Voltaire beschrieben. Voltaire hat ja in seinem ganzen Leben behauptet, dass es keinen Gott gibt, hat viele Schriften verfasst gegen Gott und Jesus verspottet und das Evangelium verlästert. Aber solche Menschen müssen ja auch mal sterben. Manche Leute werden 80 Jahre alt, manche werden 90 Jahre alt, manche werden sogar über 100 Jahre alt, aber jeder muss ja einmal sterben. Auch Gotteslästerer müssen einmal sterben. Und Voltaire muss einen furchtbaren Todeskampf gehabt haben, dass seine Haushälterin gesagt hat, ich möchte für kein Geld der Welt noch einmal einen solchen Gottlosen sterben sehen. Zuletzt schrie er übers Haus, es gibt doch einen Gott. Und er verfluchte seinen Arzt und sagte ihm, ich gehe zur Hölle und sie gehen mit mir. In der Bibel steht in Hebräer Kapitel 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das Erste erkennen wir alle an. Das ist eine unumgängliche Tatsache. Der Mensch muss sterben. Aber die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu, danach aber das Gericht. Und es ist interessant, wie sehr hat mich das beschäftigt. In allen Religionen spricht man davon. Alle Völker ahnen etwas davon. Es gibt heidnische Völker, die Speisen und Geschenke mit ins Grab der Verstorbenen geben. Das ist natürlich ein ganz großer Unsinn, aber warum tun sie das? Es gibt heidnische Volksstämme, die eine furchtbare Angst haben vor Abgeschiedenen, vor den Geistern der Abgeschiedenen. Und wenn einer gestorben ist, dann verbrennen sie die Hütte und alles, was er hinterlassen hat, und sie bringen Opfer, um den Geist des Abgeschiedenen irgendwie zu versöhnen. Sie haben Angst, dass er sich jetzt aus dem Totenreich heraus irgendwie rächen könnte. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Dämonen. Jetzt könnte vielleicht jemand sagen, naja, das sind die primitiven Leute, die wissen das nicht anders. Aber ihr Lieben, was sagen wir denn dann zu den Spiritisten? Wir haben in Deutschland Zehntausende Spiritisten und die Spiritisten sind in der Regel eher die gescheiten Leute. Die spiritistischen, nein, die gebildeten Leute, die gehen in die spiritistischen Zirkel. Oder was sagen wir zu den Freimaurern? Das sind nun wirklich die oberen 10.000, die in der Loge sind, wo man ganz bewusst Kontakt pflegt mit der jenseitigen Welt. Frage die Dichter und Denker der Vergangenheit. Frage die Klugen und Weisen aller Zeiten. Sie alle haben vom Jenseits geredet. Sie alle haben sich über die Ewigkeit Gedanken gemacht. Es ist einfach so, und ich wünschte, darüber würden wir zu Hause weiter nachdenken. Es ist einfach so, dass in jedem Menschen ein Urwissen steckt. Der Mensch spürt es, der Mensch ahnt es. Ja, man kann sogar sagen, der Mensch weiß es. Es geht weiter. Dieses Urwissen steckt in jedem Menschen drin. Obwohl der Mensch durch den Sündenfall von Gott getrennt ist, ist dieses Urwissen ihm erhalten geblieben. Gott hat uns für die Ewigkeit gemacht. Es geht irgendwie weiter. Man muss dem Menschen das nicht erst beibringen, dass es weitergeht, sondern das weiß eigentlich jeder. Die Gottlosen sind nur immer dabei, es den anderen einzureden, dass es nicht weitergeht. Wir haben im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Geschichte vom Tod Jesu am Kreuz. Und da steht, dass gleichzeitig an dem Tag auch noch zwei andere mit Jesus am Kreuz hingen, also links und rechts neben Jesus. Und dass dieser eine Verbrecher sich noch im letzten Augenblick bekehrte, seine Schuld bekannte und Jesus bat, sich seiner zu erbarmen. Und Jesus hat diesen Verbrecher begnadigt. Und dann hat Jesus zu diesem Mann, der sich gerade bekehrt hat, gesagt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Ich denke, das ist einer der schönsten Sätze in der Bibel. Was kann ein Mensch Schöneres hören in der Stunde seines Sterbens als einen solchen Satz? Du wirst mit mir im Paradiese sein. Aber diese herrliche Christenhoffnung hat eine ganz ernste Kehrseite. Die Bibel sagt, es gibt ein ewiges Leben in der Herrlichkeit. Darüber spricht die Bibel an vielen, vielen Stellen. Es gibt ein ewiges Leben in der Herrlichkeit. Aber andererseits lehrt uns die Bibel, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die da hineingehen. Es gibt nicht nur ein ewiges Leben in der Herrlichkeit, sondern es gibt auch eine ewige Finsternis, eine ewige Trennung von Gott. Gibt es das wirklich? Gibt es wirklich eine Hölle? Vielleicht sitzt jemand hier, der nicht wusste, was ich heute Abend für ein Thema angesagt hatte. Und du sitzt da und fragst dich, ja, ist denn das möglich? Will der wirklich den ganzen Abend darüber reden? Will der wirklich heute Abend eine Predigt über die Hölle halten? Gibt es denn sowas? Das ist ja eine Zumutung. Mag sein, dass jemand von euch so denkt. Ihr Lieben, aber wie könnten wir verschweigen, worüber die Bibel so viel spricht? Achte einmal darauf, wenn du in die Bibel hineinsiehst, dass in der Bibel sehr, sehr viel darüber geredet wird. Der Herr Jesus zum Beispiel hat mehr über die Hölle geredet als über den Himmel. Du kannst das einmal nachzählen in der Bibel. Jesus hat über 20 Mal im Neuen Testament über die Hölle gepredigt. Und ich denke, dass keiner besser informiert war als er. Jemand hat einmal gesagt, wir gebrauchen heute in unserem Predigen gern Worte, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind. Und hinterher wundern wir uns noch darüber, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass die Verkündiger, die den Mut haben, es so zu sagen, wie es in der Bibel steht, am meisten von Gott gesegnet werden. Wie habe ich mich gewundert, als Billy Graham in der Dortmunder Westfalenhalle evangelisierte und diese Botschaften sogar über verschiedene Kanäle ausgestrahlt wurden bis ins Ausland, wie oft Billy Graham in seinen Predigten das Wort Hölle gebraucht hat. Ich hörte einen gewaltigen Vortrag von Professor Dr. Hans Rohrbach bei einer großen Konferenz und es hat mich gefreut, aber ich habe mich auch gewundert, wie dieser Mathematiker, dieser Wissenschaftler in seinem Vortrag auf diese biblische Wahrheit einging und über die Finsternis, über die Macht des Bösen und dann auch über die Hölle redete. Gibt es wirklich eine Hölle? Ihr dürft mir glauben, dass ich viel, viel lieber über den Himmel predige. Und ich glaube, es geht jedem Prediger so. Aber wir haben alle schon so viel über den Himmel gehört, dass wir eigentlich richtig darauf warten sollten, dass wir uns eigentlich darauf freuen sollten. Und dass jeder Tag, den wir auf der Erde noch haben, eigentlich eine Vorbereitung sein sollte. Wir sollten ganz bewusst der Herrlichkeit Gottes entgegengehen. Aber stattdessen verlieren sich die meisten Menschen in der Sünde. Und sie leben drauf los. Und manche stecken bis zum Hals im Dreck und tun gerade so, als ob es keine Ewigkeit gäbe. Ihr Lieben, ich drohe heute Abend nicht mit der Hölle. Aber ich möchte das sagen, was die Bibel darüber sagt. Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Die Bibel vergleicht diese Welt mit einem Ackerfeld. Und die Menschen vergleicht die Bibel mit Pflanzen. Und so wie im Herbst einmal unsere Äcker abgeerntet werden, wenn die Mähdrescher über den Acker fahren und die Ernte einbringen. Ihr Lieben, so läuft diese Welt als Ganze und auch dein und mein persönliches Leben der großen Ernte entgegen. Der große Erntetag kommt für diese Welt, aber auch für dich und für mich persönlich. Der Tag X kommt, die Stunde der Abrechnung kommt. Jesus Christus möchte uns so gern retten. Wir lesen das in der Bibel an vielen, vielen Stellen, dass Jesus Christus retten möchte. Ich habe gestern Abend mit Hilfe des Projektors und der Folie etwas erklärt und ich möchte ein klein wenig davon heute Abend noch einmal zeigen und es nochmal in Erinnerung rufen und denen, die gestern nicht hier waren, das noch einmal zeigen. Ich habe gestern Abend gesagt, dass Gott ein heiliger Gott ist. Dass Gott ein heiliger Gott ist. Ich habe ein Dreieck da aufgemalt gestern Abend, um an den dreieinigen Gott zu erinnern. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Gott ist heilig. Gott hat Menschen geschaffen und er hat sie sehr lieb. Aber diese Menschen, jeder Pfeil soll ein Mensch sein, diese Menschen haben gesündigt. Und durch die Sünde ist eine Scheidewand zwischen Gott und den Menschen. Zwischen Gott und den Menschen ist seit dem Sündenfall eine ganz dicke Wand. Und jetzt gehen wir unseren Weg zur Ewigkeit. Und die Bibel sagt, dass wir mit jeder neuen Sünde der Ewigkeit entgegengehen, immer weiter von Gott weg. Und die meisten Menschen leben nicht nur in der Sünde, sondern sie sterben auch in der Sünde. Wenn ein Mensch ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt, worüber die Bibel ja klar redet, stirbt, wenn ein Mensch ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit geht, dann ist er verloren. Er kommt nicht sofort in die Hölle, sondern wenn ein Mensch stirbt, geht er ins Totenreich. Manchmal erzählen Leute ihren Kindern, wenn ein Böser stirbt, kommt er in die Hölle und wenn ein Guter stirbt, kommt er in den Himmel. Das ist überhaupt nicht wahr. Wenn ein Mensch stirbt, geht er ins Totenreich. Und im Totenreich wartet er bis zur Auferstehung. Und in der Auferstehung, am Tage des Gerichts, am jüngsten Tag, da wird festgestellt, dass er nicht bekehrt ist, dass er nicht wiedergeboren ist, dass er Jesus nicht als seinen Heiland und Erretter angenommen hat, dass er kein ewiges Leben hat. Und jetzt wird er gerichtet nach seinen Werken. Und das Maß der Strafe wird unterschiedlich sein. Es wird Menschen dann dort geben, die eine viel, viel ärgere Verdammnis empfangen als andere. Sie gehen dann noch einmal über die Grenze in die ewige Nacht, in die ewige Trennung von Gott. Ihr Lieben, aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott möchte so gern, dass wir gerettet werden. Und darum hat der Vater im Himmel in seiner großen Liebe seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt. Der Vater sandte seinen Sohn Jesus und Jesus kam auf diese Erde. Jesus hat 33,5 Jahre auf dieser Erde gelebt, hat das Evangelium verkündigt und am Ende ist er ans Kreuz gegangen und ist stellvertretend am Kreuz für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Theoretisch könnte die ganze Menschheit gerettet werden. Nicht ein einziger müsste verloren gehen. Wenn ein Mensch seinen sündigen, verlorenen Zustand erkennt, wenn ein Mensch das einmal einsieht, ich bin durch die Sünde von Gott getrennt, aber Jesus Christus starb für meine Sünde. Wenn ein Mensch sich bekehrt, seht diese Kurve, diese Lebenswende, das ist die Bekehrung, das ist die Entscheidung. Wenn ein Mensch sich bekehrt und zu Jesus kommt im Gebet und ihm sein altes Leben bringt, wie ein schmutziges Kleid, und Jesus um Vergebung bittet, dann wird seine ganze Vergangenheit ausgelöscht, so als hätte er überhaupt nie gesündigt. Wenn er Jesus Christus im Glauben als seinen Heiland und Erretter annimmt und durch diese Tür hindurchgeht, Jesus sagt, ich selbst bin die Tür. Wenn er also durch diese Tür hindurchgeht, dann wird er ein Gotteskind, dann wird er wiedergeboren, dann empfängt er himmlisches Leben, dann wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes, dann wird er ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi und jetzt darf er Jesus nachfolgen in einem neuen Leben. Alle bekehrten, wiedergeborenen Menschen sind auf der Seite. Ihr Lieben, gerettet wird man durch Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung und Wiedergeburt gehören zusammen. Und doch sind es zwei Dinge. Der Mensch bringt seine Sünde und bittet um Vergebung. Das ist Bekehrung.
Und dann schenkt Gott ihm das neue Leben und der Mensch nimmt es im Glauben an. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich sein altes, sündiges Leben. Und Gott nimmt es ihm weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es an. Beide Male ist ein Gebender und ein Nehmender. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und Gott nimmt. Bei der Wiedergeburt gibt Gott und der Mensch nimmt. Noch einmal, bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es an. Und das alles kann in ein paar Minuten geschehen. Ein Mensch kommt im Gebet zu Jesus, bringt ihm sein altes Leben, bekehrt sich von ganzem Herzen, tut Buße, bittet um Vergebung. Und dann nimmt er Jesus im Glauben in sein Leben hinein. Und in diesem Augenblick empfängt er die Wiedergeburt, das neue Leben, die Heilsgewissheit. Welch eine wunderbare Gnade. Und das bietet Gott jedem Menschen an. Für alle Welt ist Rettung da, im Gnadenstrom auf Golgatha. Ich sage es noch einmal, theoretisch könnte die ganze Menschheit gerettet werden. Ob du Katholik bist oder ob du reformiert bist oder Lutheraner oder Jude oder Atheist oder Kommunist, du musst nur kommen. Und wenn du der größte Sünder der ganzen Stadt wärst oder der ganzen Gegend, Jesus hat auf Golgatha sein Blut gegeben für jede Sünde, für die Sünde der ganzen Welt. Und wenn du der Schlimmste wärst, du musst nur kommen. Aber wenn du nicht kommst, wenn du ohne Bekehrung in die Ewigkeit gehst, dann wirst du am Tage des Gerichtes durchfallen. Da kannst du 5-mal getauft sein und 10-mal gefirmt. Da kannst du jeden Morgen in die Messe gehen. Da kannst du sogar selbst Theologie studieren und Priester werden. Der Teufel wird dich holen. Du wirst in die Hölle fahren. Du wirst verloren sein. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus. Wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In Matthäus 7, Vers 19 sagt Jesus, ein fauler Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt Irrlehrer, die sagen, dass es keine Auferstehung gibt und dass es keine Hölle gibt, aber gerade daran kann man sie erkennen. Jesus selbst, und ich sagte es vorhin schon, hat mehr über die Hölle geredet als über den Himmel. Und jetzt wenden wir uns noch einmal dieser Geschichte zu, die wir heute Abend aus dem Lukas-Evangelium gehört haben. Da spricht Jesus von einem Reichen. Und dieser Reiche ist ein Typus. Dieser Reiche stellt eine ganz bestimmte Kategorie von Menschen dar, die so mit sich zufrieden sind, dass sie Gott nicht brauchen. Und dann spricht Jesus von einem Armen. Diesem hat er auch einen Namen gegeben, Lazarus. Lazarus bedeutet auf Deutsch, Gott hilft. Gott hilft. Und diese beiden waren sehr unterschiedlich. Der eine feierte Feste, ließ andere für sich arbeiten, konnte gut ohne Gebet leben und so ging er seinen Weg. Und der andere, Lazarus, ein todkranker Mann. Lazarus war in großer Not. Wahrscheinlich war er nicht verheiratet, denn sonst wäre vielleicht von seiner Frau die Rede. Sicher hatte er keine Kinder, sonst hätten die für ihn gesorgt. Damals gab es noch keine Krankenversicherung und auch noch keine Altersversorgung. Lazarus war ganz schlimm dran. Er hat sich wohl mit letzter Kraft zu dem Reichen geschleppt, in der Hoffnung, da etwas zu bekommen, aber er bekam nichts. Und so lag er da und die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren und Lazarus hat gebetet. Und Gott hat sein Gebet erhört. Gott hat nicht irgendetwas gemacht, um seine Leiden zu lindern, sondern Gott hat diesen Lazarus zu sich genommen. Und das ist in manch einem Fall das Beste, was einem leidenden Menschen geschehen kann. Gott hat diesen Lazarus zu sich genommen. Und dann verging wohl noch einige Zeit und dann starb auch der Reiche. Von der Beerdigung des Lazarus ist da überhaupt nicht die Rede. Natürlich wurde der Leichnam des Lazarus auch irgendwo begraben. Der wurde vielleicht irgendwo verscharrt und die Leute waren froh, dass sie diesen Lazarus los waren. Aber als dann der Reiche starb, da gab es eine Bewegung. Da kamen viele Menschen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, was das für eine Beerdigung war. Denn wenn so berühmte Leute sterben, dann werden große Reden gehalten. Und dann werden all die guten Taten dieser Menschen noch einmal erwähnt. Und das ist dann eine große Sache. Aber während da auf dem Friedhof große Reden gehalten wurden, sagt Gott, du Narr, Du Narr! Vielleicht war er auch einer von denen, die immer gesagt haben, mit dem Tode ist alles aus. Aber in der Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn man unerlöst in die Ewigkeit geht. Vielleicht ist jemand hier, der möchte jetzt fragen, aber sag einmal, wenn es wirklich eine Hölle geben soll, wofür ist denn die gut? Was will denn Gott damit bezwecken? Wozu ist denn die Hölle da? Ihr Lieben, wozu ist euer Mülleimer zu Hause? Warum werft ihr das nicht einfach auf die Erde? Warum haben wir in unserem Land so viele Gefängnisse? Warum haben wir Zuchthäuser? Wir sind doch alle so humane Leute, wir sind doch für Gleichheit und Brüderlichkeit. Warum werden denn einige einfach abgesondert von der Gesellschaft? Sag mal, warum haben wir Friedhöfe? Warum behalten wir denn den Leichnam unseres Verstorbenen nicht zu Hause? Können wir ihn doch jeden Tag ansehen und streicheln? Warum vergraben wir ihn denn, den Leichnam? Warum tun wir das? Nun, wir wissen das schon. Ihr Lieben, warum fällt es uns so schwer, zu glauben, dass auch Gott einen Ort haben muss, wo er die, die die Sünde mehr lieben als Gott, die tot sind in Sünden und Übertretungen, hinwerfen kann? Sie wollen ihn ja nicht. Sie wollen ja seine Gemeinschaft nicht. In Matthäus Kapitel 3, Vers 10 steht, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich lese euch einmal aus Offenbarung Kapitel 20 etwas. Da steht, wie es am Tage des Gerichtes zu und her gehen wird. Und wenn dann jemand nicht gefunden wird, im Buch des Lebens aufgeschrieben, dann wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. Jesus hat seinem Jünger Johannes, nachdem Jesus aufgefahren war zum Vater, Johannes war ja noch auf der Erde, hat Jesus seinem Jünger Johannes eine prophetische Schau gegeben. Er hat ihm eine Vision gegeben über die Zukunft, über das jüngste Gericht. Und was Johannes in dieser Vision sah, das hat er niedergeschrieben. Das hat Jesus ihm gesagt, dass er das niederschreiben soll. Und darum wissen wir heute genau, wie es am jüngsten Tage aussehen wird. Das steht in Offenbarung 20, Vers 13 bis 14. Und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind. Und sie werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Das ist der andere Tod. Ihr Lieben, das ist der Ort. Ich denke, dass wir uns das alle schlecht vorstellen können. Und ich will jetzt auch überhaupt nicht versuchen, irgendwie die Hölle zu beschreiben, weil ich das gar nicht kann. Das kann niemand. Und die Bibel sagt auch nicht viel darüber. Ich glaube, die Bibel sagt darum nicht viel darüber, weil wir das mit unserem begrenzten Verstand überhaupt nicht verstehen können. Aber auf alle Fälle ist es ein Ort des Grauens. Und ich bin manches Mal erschrocken darüber, wenn ich höre, wie Menschen darüber reden. Es gibt manchmal gottlose Leute, die machen Witze darüber. Wie oft habe ich schon gehört, dass Leute einen Witz machen über Petrus. Wenn es lange regnet, dann bringen sie das mit Petrus in Verbindung. Oder jemand macht einen Witz über den Heiligen Geist oder auch einen Witz über die Hölle. Da sagt einmal jemand, naja, wenn wir dann in der Hölle sind, naja, da treffen wir ja dann alle unsere Kumpel wieder. Die sind ja dann auch da. Oder jemand sagt, ja, in der Hölle, da ist es ja wenigstens schön warm. Da haben wir dann keine Heizölsorgen mehr. Ihr Lieben, hör mal, was in der Bibel steht. Der Verlorene ruft, ich leide Pein in dieser Flamme. Da wird dir dann das Lachen und das Spotten vergehen. Und vielleicht möchte jetzt jemand sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nun, dann muss ich dir sagen, ich kann mir das auch nicht gut vorstellen. Aber wenn du sagst, ich glaube nicht, dass es so etwas gibt, eine Flamme. Jemand hat mir einmal gesagt, das ist doch Quatsch, eine Flamme. So, das gibt es doch überhaupt nicht. Dann würde man doch in ein paar Minuten verbrannt sein und dann ist man nicht mehr da. Das ist doch ein Unsinn, eine Flamme. Das ist doch unlogisch. Das ist doch unwissenschaftlich. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott viele Arten, verschiedene Arten von Feuer hat. Da steht zum Beispiel, dass am Pfingsten Feuer vom Himmel fiel. Da kamen Flammen vom Himmel. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich will euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und das geschah am Pfingsttag. Oder ein anderes Beispiel aus der Bibel. Mose, der Mann Gottes, ging durch die Wüste. Er hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Und mit einmal eines Tages sieht er in der Ferne ein Feuer. Und wahrscheinlich hat Mose gedacht, das ist doch allerhand. Wahrscheinlich ist hier eine Karawane durchgekommen. Die haben ein Feuer angemacht, haben das Feuer nicht einmal gelöscht. Es gibt nur so wenige Sträucher hier in der Wüste. Und jetzt brennt da dieser Strauch auf. Und Mose geht näher zu dem Strauch. Mit einem Mal erschrickt er. Die Blätter sind immer noch dran. Was ist das? Der Strauch verbrennt gar nicht. Ich glaube, dem Mose wurde unheimlich. Er sieht das Feuer, er sieht, wie dieser Busch brennt, aber der Busch verbrennt nicht. Und mit einem Mal kommt aus dem Feuer eine Stimme. Mose! Und Mose fällt zu Boden, überwältigt von der Stimme Gottes. Ich kann mir das nicht erklären, aber ich glaube, dass Gott viele verschiedene Arten von Feuer hat. Denken wir nur einmal an Gewissensqualen. Da ist ein Mensch, der kann am Abend nicht einschlafen, weil sein Gewissen ihn quält. Vielleicht hängt das da auch etwas mit zusammen. Dieses qualvolle, ewig quälende, ewig unruhige Gewissen. Ich glaube, dass Gott viele Arten von Feuer hat. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die ärger brennen als Feuer. In der Bibel steht von einem Wurm, der nicht stirbt. Vielleicht ist dieser Wurm, der nicht stirbt, dieses ewig nagende Gewissen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Gott viele Arten von Feuer hat. Davon bin ich überzeugt, ihr Lieben, dass der Himmel, zu dem ich möchte, dass der Himmel viel, viel schöner ist, als irgendeiner sich das ausdenken kann. Die Bibel sagt auch wenig über den Himmel, weil wir das sowieso nicht verstehen können. Ich glaube, dass unsere kühnsten Vorstellungen von der Herrlichkeit Gottes nur ein ganz, ganz klein wenig von der Herrlichkeit, von der tatsächlichen Herrlichkeit erfassen, die einmal auf uns wartet. Ich muss manchmal denken, wenn diese Erde, die einmal im Feuer vergeht, schon so schön ist, wie muss dann erst die Herrlichkeit Gottes sein? Der Himmel ist schöner, als wir denken. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass die Hölle viel, viel schlimmer ist, als irgendeiner es sich ausmalen kann. Ich glaube, dass wir uns das nicht vorstellen können, was das bedeutet, ewig von Gott getrennt zu sein. Welche Empfindungen werden die Menschen dort haben? Was für Wünsche werden dann aufsteigen? Was für Reaktionen wird es da geben? Wir haben von diesem reichen Mann gelesen, dass er irgendwie verwirrt war. Er war erschrocken. Der Reiche wird zum Beter. Er ist gerade auf der anderen Seite erwacht. Da fängt er an zu beten. Ihr habt es doch mitgehört. Er betet. Er betet zu Vater Abraham. Aber bitte jetzt denkt einmal gut mit, besonders ihr Katholiken. Er betet nicht zu Gott. Er betet nicht zu Jesus, sondern er betet zu Vater Abraham. Er betet zu einem Heiligen. Ihr Lieben, und wenn es je einen Heiligen gegeben hat, dann ganz bestimmt Vater Abraham. Vater Abraham wird uns in der Bibel als der größte Heilige hingestellt. Das größte Vorbild für gläubige Menschen. Und an diesen Vater Abraham, an diesen großen Heiligen, wendet sich dieser reiche Mann und ruft, Vater Abraham, hilf mir. Und Vater Abraham sagt, wir können nicht. Ihr Lieben, Heilige können nicht helfen. Und wenn du es bislang getan hast, ich bitte dich, hör auf mit diesem Unsinn, den Namen irgendeines Heiligen anzurufen. Heilige können nicht helfen. Es ist uns in der Bibel sogar verboten, Menschen anzurufen, die gestorben sind. Bete nur zum Vater im Himmel und zu Jesus Christus und zu keinem anderen. Vater Abraham sagt, wir können nicht. Jetzt geht dieser Verlorene ein Stück weiter. Er wird zum Missionar. Auf Erden hat er vielleicht nie eine Mark für die Mission gegeben. Jetzt wo es zu spät ist, wird er zum Missionar. Und er sagt, Vater Abraham, sende doch jemand zu meinen Brüdern, damit sie nicht auch an den Ort der Qual kommen. Aber es war zu spät. Es war zu spät. Ihr Lieben, was ist das für ein schreckliches Wort? Zu spät. Wenn du die Frühlingszeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein. Was bei der Aussaat du versäumst, holst du im Herbst nicht ein. Die vom Teufel verführten Menschen, und das sind ja Millionen, die vom Teufel verführten Menschen, die taumeln dem Verderben entgegen. Sie taumeln dem Höllenabgrund entgegen, aber den hat der Teufel so getarnt, dass sie ihn nicht sehen. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, das glaube ich nicht, was du davon erzählst. Mag sein. Lieber Zuhörer, aber gerade das ist ja dein Dilemma, dass du das nicht glaubst. In der Bibel steht, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer glaubt, der wird errettet werden. Wenn du es glauben würdest, dann würdest du dich ja bekehren. Aber das ist ja gerade dein Problem, dass du nicht glaubst. Wer glaubt, nein, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das Wesen der Verführung besteht ja gerade darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Den Satz sage ich gleich noch einmal. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Es gibt ja Verführung auf allen möglichen Ebenen. Zum Beispiel kann jemand politisch verführt sein. Jemand kann auf dem sexuellen Gebiet verführt werden. Ein Mädchen hängt sich an einen Mann und glaubt, was der erzählt. Er glaubt, dass der Mann das Mädchen liebt, gibt sich diesem Mann hin und hinterher merkt es, dass es nur ein billiges Spielzeug war. Es wurde von diesem Mann betrogen und verführt. Ihr Lieben, und es gibt auch religiöse Irreführung. Und ich glaube, von allen Irreführungen, die es überhaupt gibt, ist die religiöse Irreführung die schlimmste und gefährlichste. Aber weil das so ist, darum müssen wir darüber reden. Manchmal sagen mir Leute, aber Herr Pahls, das Evangelium von Jesus Christus ist doch eine frohe Botschaft. Ja, das stimmt. Ich habe das an einem Abend hier gesagt. Es hat nie jemand etwas Besseres gesagt. Und es hat nie jemand etwas Besseres gehört als das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus Christus ist die beste Botschaft, die je gesagt und je gehört werden kann. Für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Auch der schlimmste Sünder kann gerettet werden, wenn er sich bekehrt. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine frohe Botschaft. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist auch eine Drohbotschaft. Und wenn jemand das nicht wahrhaben will, dann hat er seine Bibel nicht richtig gelesen. Wahrscheinlich hat er sie überhaupt nicht gelesen. Ihr Lieben, wer Gnade verkündigt, ohne Gericht, der verkündigt billige Gnade. Der verkündigt nur die halbe Wahrheit. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir mit der Bibel umgehen, dann müssen wir es so sagen, wie es da steht. Und nicht nur die Rosinen herauspulen aus diesem Kuchen. Ein schottischer Erweckungsprediger hat einmal gesagt, wer mir von einem Gott der Gnade spricht, ohne in ihm auch den Gott der Gerechtigkeit zu sehen, den halte ich ohne Zögern für einen Dummkopf seiner eigenen Einbildung. Wer mir von einem Gott der Gnade spricht, von einem Gott der Liebe, von einem Gott der Rettung, ohne auch seine Gerechtigkeit und seinen Zorn und seinen Gericht zu erwähnen, der predigt nur die Hälfte, der predigt nur die halbe Wahrheit, den halte ich ohne Zögern für einen Dummkopf seiner eigenen Einbildung. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Ihr Lieben, hört einmal gut. Entweder. Jesus hat damals gelogen und die Bibel stimmt überhaupt nicht. Man kann auch ohne Bekehrung ins Reich Gottes kommen. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt. Aber dann kommst auch du nicht ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt aus. Wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ich möchte jetzt einmal einige Bibelstellen noch erwähnen, die uns etwas sagen über Auferstehung und Gericht. Das steht auch in deiner Bibel. In Psalm 22, Vers 13, Vers 30 steht, vor ihm werden sich die Knie beugen, die Knie aller, die zum Staube hinabfuhren. Gott wird dich nicht fragen, ob du auferstehen willst, ob du begraben bist oder von einem wilden Tier gefressen wurdest oder verbrannt wurdest. Das ist doch, spielt doch alles keine Rolle. Der Gott, der aus dem Nichts die Welt geschaffen hat, der Gott, der Schöpfergott, wird dich rufen und dann wirst du vor ihm stehen und dann wirst du dein Urteil empfangen. Wir lesen in Jesaja Kapitel 26, Jesaja 26, Vers 19, aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen, die Erde wird die Toten herausgeben. In Daniel Kapitel 12, Vers 2 sagt, es steht, dass ein Tag kommen wird, da werden die Toten auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 28, es kommt die Stunde, da werden alle, die gestorben sind, meine Stimme hören und sie werden hervorkommen und sie werden gerichtet werden. Lieber Zuhörer, entweder es gibt keine Auferstehung, aber dann ist Jesus der größte Lügner, der je über die Erde gegangen ist. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt. Dann gibt es eine Auferstehung. Und dann gibt es nicht nur eine Auferstehung für ein paar Leute, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas erzählen. Die Zeugen Jehovas haben eine schreckliche Irrlehre. In vielen Dingen, auch in diesem Punkt. Die Zeugen Jehovas sagen nämlich, dass nur ihre Leute ins Reich Gottes kommen oder auf die neue Erde. Die Bibel oder auferstehen. Aber in der Bibel steht geschrieben, dass alle auferstehen werden und dann ihr Urteil empfangen werden. In Offenbarung Kapitel 20 steht in Vers 13 und ich lese das jetzt noch einmal von Vers 13 bis 15. Und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind, und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind, und sie werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich werden in den feurigen Pfuhl geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben gefunden wird, dann wird er in den feurigen Pfuhl geworfen. Ihr Lieben, Gott möchte nicht, dass wir dahin kommen. Gott möchte nicht, dass wir verloren gehen. Als Jesus damals über die Erde ging und das Evangelium verkündigte, hat er die Menschen aufgerufen, sie zu sich gerufen und hat gesagt, kommet her zu mir, alle. Er hat nicht nur einige angesprochen, er hat gesagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird leben. Er hat gesagt, kommet her zu mir. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die sich für ihn entscheiden, die sich auf seine Seite stellen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam, das steht in Lukas Kapitel 19. Da sah er die Stadt an. Lukas 19, Vers 41. Da sah er die Stadt an und weinte über sie. Bevor Jesus dich richtet, hat er um dich geweint. Und vielleicht weint er heute Abend um dich. Und vielleicht weinen auch Menschen um dich. Vielleicht gibt es Menschen, die schon jahrelang für dich beten und schon manches Mal für dich geweint haben. Aber Jesus zwingt dich nicht und Menschen können dich auch nicht zwingen. Jesus stand vor Jerusalem, sah die Stadt an und er weinte über sie. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Jünger entsetzt waren und vielleicht gefragt haben, Meister, was ist los? Meister, was ist passiert? Jesus, warum weinst du denn? Gerade noch wollten sie dich zum König machen und jetzt stehst du da und weinst. Meister, warum weinst du? Und Jesus sagt: Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen, aber du hast nicht gewollt. Ich habe einmal von einem sterbenden Missionar gehört, in Lateinamerika passierte das. Der alte Missionar lag im Sterben. Er hatte in der letzten Zeit oft darunter gelitten, dass seine jungen Mitarbeiter sich so wenig Zeit nahmen fürs Gebet. Dass sie so wenig Retterliebe hatten, obwohl sie Missionare waren. Und mit ihm ging es nun zu Ende, er lag im Sterben. Und dann saßen seine jungen Mitarbeiter am Sterbebett und dann fragten sie: Bruder, hast du noch einen Wunsch? Und dann sagte der Sterbende: Oh, wenn Gott mich jetzt so fragen würde. Wenn Gott mich jetzt so fragen würde, hast du noch einen Wunsch? Ich will ihn dir erfüllen. Dann haben sie gefragt: Ja, Bruder, was würdest du dann sagen? Was würdest du dann sagen zu Gott? Und dann sagt der sterbende Missionar: Dann würde ich sagen, Herr, sende meinen Mitarbeiter eine Stunde in die Hölle. Die sind erschrocken. Die haben gedacht, er ist nicht mehr ganz klar. Das waren seine letzten Worte. Und dann hat er zu seinen jungen Mitarbeitern gesagt: Oh Brüder, wenn ihr es doch glauben solltet, was die Bibel über die Verdammnis sagt, dann würdet ihr anders arbeiten. Und ich habe manches Mal gedacht, es gibt so viele Bekehrte, die sagen, dass sie an die Bibel glauben, aber sie leben so, als ob sie nicht daran glauben. Die sitzen am Fernsehgerät, während die anderen in der Gebetsstunde sind. Die bummeln irgendwo herum, während die anderen ihre Einladungszettel verteilen. Sag, betest du überhaupt für Verlorene? Ringst du um Verlorene? Ihr Lieben, die Gemeinde Jesu besteht heute weithin nur noch aus einem Häufchen harmloser Spaziergänger. Währenddem der Herr sie als eine Armee kühner Krieger gedacht hatte. Auch wenn wir das glauben würden, was da in der Bibel steht, ich glaube, manch einer von uns würde anders arbeiten. In diesem wunderbaren Buch, das ich immer und immer wieder empfehle, Glühende Retterliebe, da steht auf Seite 155, wenn die Last der Verantwortung für deine Mitmenschen nicht schwer auf dir liegt, dann hast du selbst eine Erneuerung nötig. Ist es denn möglich, dass du bekehrt bist, auf dem schmalen Weg zum Himmel bist, während deine Angehörigen verloren gehen? Und ist es wahr, dass du keine innere Not leidest um ihretwillen, dass dich die Last der Verantwortung für sie kein bisschen bedrückt und dass deine Augen trocken bleiben, dass du ganz ruhig und zufrieden bist bei dem klaren Bewusstsein, dass du zum Himmel gehst, während sie in die Hölle fahren werden? Sag, wie steht es um deinen Vater? Wie steht es um deine Mutter? Wie wird es deinen Töchtern oder deinen Söhnen ergehen? Wie steht es mit deinem Mann oder mit deiner Frau? Hast du Heilsgewissheit und sie gehen verloren und trotzdem leidest du keine innere Not um sie? Hast trotzdem keine Gebetslast für sie auf dem Herzen? Oh, wenn ich wüsste, dass ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, die keine Gewissheit der Sündenvergebung hätten. Ich weiß nicht, woher ich dann die Ruhe zum Essen und Schlafen nehmen könnte. Ich glaube, ich würde die halbe Nacht aufbleiben und in meiner großen Herzensangst vor dem Angesicht Gottes rufen und flehen um ihretwillen. Ich würde die Hörner des Alters umklammern und sie nicht eher loslassen, bis sie Jesu erlöstes Eigentum geworden wären. Meine Augen wären voll Tränen und mein Herz voll Kummer und Sorge. Ich könnte keine Ruhe finden, bis sie die große Entscheidung für Christus getroffen hätten. Wie könnte ich dastehen und es aushalten, dass in unserem Kreis Lücken sind? Ich möchte jedes Glied meiner Familie bekehrt sehen und ich könnte es nicht ertragen, wenn es anders wäre. Ihr Lieben, jetzt weiß ich, dass wir unsere Angehörigen nicht zwingen können. Und wenn wir Tag und Nacht beten und weinen, wir können sie nicht zwingen. Sie müssen sich selbst entscheiden. Ihre Entscheidung ist entscheidend. Aber ich glaube, dass manch einer schon längst entschieden wäre, wenn wir entschiedener leben würden. Wie manch ein Unbekehrter ist von bekehrten Leuten enttäuscht. Und er geht darum überhaupt nicht erst dahin und sagt, die sind auch nicht besser als andere. Hör mir auf mit dem frommen Zeug. Und sie gehen verloren, weil gläubige Leute sie enttäuscht haben. im Geschäftsleben oder irgendwo. Wir tragen eine ungeheure Verantwortung. Dein Leben soll Gott geweiht sein. Jede Stunde, jeder Tag. Und wenn du irgendwo schuldig geworden bist, in der Nachbarschaft oder an der Arbeitsstelle, entschuldige dich bei diesen Menschen. Und sag ihnen, dass das nicht recht war, dass du so lieblos gehandelt hast oder dass du so rechthaberisch war. Zeig ihnen, dass dir das leid tut. Und du wirst ein Vorbild und damit auch ein Werkzeug zum Segen für die anderen sein. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 10 steht, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit oder durch die Ewigkeiten hin. Offenbarung 14, Vers 11 steht, und ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Was bin ich froh, dass ich diese Lebenswende erleben durfte. Was bin ich froh. Lieben, es gibt kaum einen Tag in meinem Leben, an dem ich Jesus nicht dafür danke, dass ich bekehrt sein darf. Immer und immer und immer wieder sage ich es ihm. Herr, ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Dass du mir die Augen geöffnet hast. Dass ich dich finden durfte. Dass mein Name im Buch des Lebens steht. Dass ich ein Gotteskind bin. Nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich angefangen, für meine Eltern zu beten. Für meine Geschwister. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich an meinem Bett kniend gesagt habe. Oh Gott, rette Papa die Augen. Rette Mama die, öffne Mama die Augen. Rette sie. Und es hat eine ganze Zeit gedauert. Dann bekehrte sich mein Bruder und dann meine Schwester und dann mein jüngerer Bruder und im nächsten Jahr meine Mutter. Als meine Mutter sich bekehrte, fing mein Vater das Saufen an vor Wut. Und wir haben gebetet, gebetet für den Vater und ein Jahr später bekehrte sich dann der Vater. Das geht nicht immer so schnell. Wir können auch keinen zwingen. Ihr Lieben, aber wir wollen darum ringen. Wir wollen für sie beten. Und wir wollen ihnen Vorbild sein. Wir wollen ihnen Mut machen. Und ich hoffe, dass heute Abend wieder einige von denen, die noch keine Heilsgewissheit haben, den Mut fassen und den Schritt über die Grenze tun. Was sind das für reiche Menschen, die auf der anderen Seite mit Jesus gehen dürfen? Wenn ihnen eine neue Sünde passiert, dann gehen sie schnell damit zum Kreuz und bitten um Vergebung. Und dann gehen sie weiter, weiter mit ihm. Oh, das ist ein anderes Leben. Wenn man weiß, ich bin befreit, meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut, so singen wir es gern. In einem herrlichen Lied heißt es, wenn sich der einst mein Pilgerlauf vollendet, wenn all mein Tun beendet hier wird sein, dann weiß ich, droben ist ein Heim für mich bereitet, wo mich mein Gott wird ewiglich erfreuen. Jetzt möchte ich einmal ganz persönlich werden, lieber Zuhörer. Bitte gib dir doch jetzt einmal eine Antwort. Sag, auf welcher Seite des Kreuzes stehst du? Jetzt in diesem Augenblick. Auf welcher Seite des Kreuzes stehst du? Jesus betet in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und Jesus sagt, sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Paul Gerhardt singt in einem seiner schönsten Lieder, oh, wär ich da, oh, stünd ich schon, du großer Gott vor deinem Thron und trüge deine Palmen. Dann wollt ich nach der Engelweis erhöhen deines Namens Preis mit tausend schönen Psalmen. Nächte gibt es dort nicht mehr, steht in der Bibel. Es ist ein Licht mehr. Es ist ein Lichtglanz, den unser irdisches Auge nicht ertragen könnte. Erlöste, deren Triumph den ganzen Himmel erfüllt. Sänger, die in überirdischen Melodien die Ehre ihres Erlösers besingen und ihm Lob, Ehre und Dank darbringen. Man kann nur sagen, heiliges Land. In einem Lied heißt es, wenn die Heiligen ersammelt, aus den Völkern, aus den Stämmen, wir dann stehen voller Staunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Die Bibel spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Offenbarung 21, Vers 27 heißt es, aber nichts Unreines wird hineinkommen, Keiner, der mit Gräuel oder mit Lüge umgeht, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Lieber Zuhörer, der du den Schritt noch nicht getan hast, willst du ihn nicht heute tun? Oh, ich bitte dich, entscheide dich jetzt, jetzt in diesem Augenblick, jetzt in dieser Minute, sag in deinem Herzen ja. Sag doch jetzt einmal ja, Maria. Heute Abend will ich kommen. Der Chor singt ein Lied, ich bete noch, der Abend ist abgeschlossen, ich gehe in den Seelsorgeraum und dann kommst du. Oh, ich bitte dich, komm heute Abend, lass uns zusammen beten. Übergib heute Abend dein Leben, Jesus. Dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens werden. Gott möge dir Mut schenken und dich segnen.